Hallo, hier ist Jörg Biesler von Der Rest ist Geschichte. Ein bisschen außerhalb der Reihe, denn wir wollen euch einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk ans Herz legen. Der neue Westen heißt er. Und tatsächlich fragen wir uns ja gerade alle, was denn mit dem Westen eigentlich los ist. Gehören die USA da jetzt eigentlich noch dazu? Und was passiert, wenn nicht? Wie gefährlich kann uns Russland werden, vor allem wenn vielleicht die NATO zerbröselt? Gast in der ersten Folge ist der Historiker Volker Depkart, den kennt ihr vielleicht schon von Der Rest ist Geschichte. Den neuen Westen findet ihr ab sofort samstags im Feed von Der Tag und die erste Folge jetzt gleich hier.
Und insofern ist ja auch ein Teil der Enttäuschung auch sowas wie enttäuschte Amerika-Liebe. Also wieso brecht ihr Amerikaner mit den Werten, die ihr uns nach 1945 so erfolgreich beigebracht habt?
Deutschlandfunk, der neue Westen.
Dieses Gefühl, das der Historiker Volker Depkart da beschreibt, das haben wahrscheinlich gerade viele, die sich fragen, was denn da los ist mit der Weltlage, mit diesem US-Präsidenten Donald Trump, der im Innern demokratische Institutionen abwickelt und in der Außenpolitik die transatlantische Freundschaft offenbar kündigt, um lieber Deals mit Diktatoren zu machen. Was bedeutet das alles? Ist der Westen jetzt am Ende? Wird Russland noch mehr Länder angreifen? Hat der Pazifismus ausgedient? Antworten auf diese und andere Fragen suchen wir ab sofort hier, also da, wo ihr unter der Woche Der Tag hört. An den nächsten Samstagen kommt in diesem Feed ein Podcast zu euch, der ein bisschen anders funktioniert. Unter der Überschrift Der neue Westen haben wir längere Gespräche für euch zu Themen, von denen wir denken, dass sie gerade viele Menschen umtreiben. Erster Gast in dieser ersten Folge ist der Amerikanist und Historiker Volker Depkart zur Frage, ob die USA jetzt nicht mehr zum Westen gehören. Ich bin Monika Dittrich und jetzt geht's los. Herr Depkart, viele Leute haben gerade einen schlimmen Weltlage-Blues. Wie geht es Ihnen?
Ja, was da in den USA passiert, ist in der Dynamik, in der Rigorosität und auch in der Brutalität, mit denen die USA sich scheinbar von Europa dauerhaft abwenden, auch selbst für mich als Experten schon überraschend. Mir war klar, dass das transatlantische Zeitalter der USA, das im Ersten Weltkrieg beginnt, eigentlich mit Joe Biden an sein Ende gelangen würde, egal wer ihm nachgefolgt wäre. Dass es jetzt aber in gerade mal 2 Monaten Donald Trump dazu kommt, dass Sie und ich einen Weltlage-Blues haben, das hätte ich in der Form dann doch auch nicht erwartet.
Und Donald Trump ist ja erst seit dem 20. Januar im Amt. Es sind jetzt schon so viele krasse Sachen passiert. Die USA stoßen die Ukraine vor den Kopf. Sie verhandeln mit Putin, sie zweifeln an der NATO, wollen Grönland und Kanada haben. Es geht um Zölle und Handelskriege. Sie wickeln im Inneren demokratische Institutionen ab. Und jetzt muss ich kurz dazu sagen, wir zeichnen diese Folge am Donnerstag, 27. März auf. Wir wissen nicht, was morgen schon wieder für eine Schlagzeile kommt. Aber Herr Depkart, kommen Sie noch mit den vielen verstörenden Nachrichten, die aus den USA kommen?
Na, da muss man schon jeden Morgen erstmal ganz genau nachzählen und nachverfolgen, was da in der Nacht schon wieder passiert ist. Ich muss nur auch sagen, dass man jetzt erstmal abwarten sollte, was aus diesen vielen, ja auch unzusammenhängenden Maßnahmen, die da jetzt per präsidentieller Verfügung verordnet werden, eigentlich dauerhaft wird. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen von der Idee freimachen, dass das jetzt alles schon ein Done Deal, also ein besiegeltes Geschäft alles ist. Viele von den Maßnahmen, die er jetzt eingeleitet hat, werden inzwischen vor Gerichten verhandelt. Die Legalität vieler dieser Maßnahmen steht in Frage. Und es ist ja alles ein so unzusammenhängendes Feuerwerk an Maßnahmen, hinter dem zwar ein gewisses Bild deutlich wird, aber ich muss schon sagen, dass ich immer noch abwarte, was daraus dauerhaft wird und wie nachhaltig diese ganze wilde Politik zurzeit ist.
Ja, ist toll, dass wir das mit Ihnen besprechen können. Volker Depkart, Sie sind der erste Gast in diesem neuen Format mit dem Titel Der neue Westen. Sie sind Historiker, Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg. Sie haben Bücher geschrieben über amerikanische Geschichte. Gerade schreiben Sie auch wieder eines. Sie sind auch regelmäßig als Amerika-Erklärer bei uns im Programm zu hören. Und Sie sind außerdem selbst Amerikaner, geboren in El Paso in Texas. Was haben Sie gerade für ein Verhältnis zu Ihrer zweiten Heimat USA?
Naja, ich bin ja eigentlich so eine Biografie in der Mitte des Atlantiks. Also meine beiden Eltern waren deutsch, ich bin deutsch sozialisiert, habe auch lange Phasen meines Lebens in den USA verbracht und verbringe eigentlich seit den 70ern meine Zeit damit, mir klar zu werden, wie unterschiedlich eigentlich europäische bzw. deutsche und amerikanische Kulturen ticken. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir 72 in die USA gingen, da warnte mich meine Oma, die niemals aus ihrem kleinen Ort bei Lübeck rausgekommen ist, vor den Indianern. Und in Amerika fragte mich einer der ersten Amerikaner, die ich so kannte, ob wir denn in Deutschland schon Orangensaft hätten. Also insofern ist dieses Wandern zwischen den Welten und auch das Erklären der jeweiligen kulturellen Unterschiede Teil meiner Biografie. Und das Amerika, was ich jetzt erlebe, ist schon auch das Amerika, was es immer auch gab oder was immer auch da war. Wir hatten nur vergessen, dass es dieses Amerika auch gibt. Das macht mich momentan so verwundert, dass viele von den Traditionen, auch von den schlechten Traditionen der amerikanischen Kultur, die wir eigentlich für überwunden hielten, jetzt doch wieder vorbrechen. Und das, finde ich, ist schon wichtig, dass man sich klar macht, dass auch ein Donald Trump eine Entwicklungsmöglichkeit der amerikanischen Demokratie ist. Natürlich bricht er momentan mit vielem. Es sieht so aus, als erleben wir einen Zeitenbruch, als leben wir in einer neuen Welt. Gleichzeitig muss man sagen, er radikalisiert aber auch in Teilen viele der amerikanischen Traditionen, die bis auf die amerikanische Revolution zum Teil zurückgehen, von denen wir aber eben dachten, das ist vorbei. Also da ist irgendwie der Point of No Return erreicht. Und das ist auch Teil jetzt der Verwunderung bei mir, dass diese anderen Traditionen Amerikas jetzt mit dieser Massivität wieder nach vorne drängen.
Aber das müssen wir vielleicht ein bisschen sortieren. Können Sie das mal beschreiben, was das genau für ein Amerika ist, das es schon immer gab und das wir nicht mehr wahrhaben wollten, dass es das gibt? Habe ich Sie richtig verstanden?
Da haben Sie mich völlig richtig verstanden. Ich meine, gerade jetzt auch im Rahmen dieser Sendung Der Neue Westen. Der Heinrich August Winkler hat vor einigen Jahren mal ein Buch geschrieben über Deutschlands langen Weg nach Westen. Und er meinte damit, dass es eben lange gedauert hat, bis die autoritären, obrigkeitsstaatlichen Traditionen in Deutschland überwunden wurden, dass es lange gedauert hat, bis die Deutschen liberale Demokratie und freie Marktwirtschaft für sich akzeptiert und auch als Teil ihrer Identität begriffen haben und dass der Weg dahin nicht nur lang, sondern auch katastrophisch war, weil er führte über den Ersten Weltkrieg, er führte über das Dritte Reich und den Holocaust, dann irgendwann in den Westen. Ein gleiches Buch könnte man eigentlich auch über die USA schreiben. Es gibt einen, das würde dann heißen, der lange Weg der USA in den Westen. Denn eigentlich historisch ist es so, dass die Abgrenzung von Europa eigentlich das prägende Element der amerikanischen Kultur ist und dass es eine kurze Phase gibt, und das ist eben die Phase des Kalten Krieges, in der wir eine ausnahmehafte Interessenskongruenz zwischen Amerika und Europa haben. Und ich sage Interessenskongruenz, nicht Wertekongruenz. Das müssen wir auch, glaube ich, voneinander trennen, weil die ganze Debatte über den Westen und der jetzt angeblich zerfällt, ja vor allen Dingen über die Vorstellung des Westens als einer über gemeinsame Werte gefügten, vorgestellten Gemeinschaft ist.
Freiheit, Demokratie, Menschenrechte.
Freiheit, Demokratie, freie Marktwirtschaft, Individualismus, Grundrechte, all diese ganzen Dinge sind ja Werte, die dann die Vorstellung einer westlichen Gemeinschaft generieren, in der wir meinten zu leben. Für die USA ist es aber eigentlich wirklich nur die Zeit des Kalten Krieges von 1947 bis 1991, wo man aus machtpolitischen und auch ökonomischen Interessen heraus einen besonderen Schulterschluss mit Europa gesucht hat, sich freiwillig an Europa gebunden hat. Und diese ausnahmehafte Interessenskongruenz zerfällt eben seit dem Ende des Kalten Krieges. Und das muss man, glaube ich, sich klar machen, dass amerikanische Identität lange, lange und viel länger als alles andere in der Abgrenzung von Europa auch gegründet hat. Das fängt schon mit der amerikanischen Revolution an. die Idee, dass Amerika jetzt das erste Land ist, was eine freiheitlich-liberale Demokratie gründet, was einen Verfassungsstaat begründet, in dem niemand über dem Gesetz steht. Das wird in den 1790er Jahren schon als Moment der Abgrenzung von Europa begriffen. Europa ist Monarchie, Europa ist Tyrannei, Europa ist endlose Kriege aus dynastischen Gründen heraus. Und Amerika sagt, wir sind das erste menschenfreundliche Land, wir sind die erste Ordnung in der Welt, die den Menschen, die den Einzelnen ins Zentrum der politischen Theorie und der politischen Überlegungen rückt und einen Staat um die individuellen Grundrechte des Einzelnen herum baut. Und das ist schon in der Zeit 1790 ein zentrales Element der Abgrenzung, einer positiven Selbstbeschreibung. Wir sind deshalb besonders, weil wir nicht Europa sind. Und das Ganze zieht sich dann eigentlich durchs 19. Jahrhundert, dass die Amerikaner sich teilweise als die unschuldigen Amerikaner, als the American Adam begreifen, die eben einem korrupten Europa entflohen sind und die nur ja nichts mit Europa zu tun haben wollen, weil jede Verbindung zu Europa die Gefahr birgt, dass man seine eigene Unschuld, seine eigene Exzeptionalität, seine eigene Besonderheit verliert. Und das hat von Beginn an auch außenpolitische Konsequenzen. 1796, George Washington, Abschiedsbotschaft am Ende seiner Präsidentschaft. Er warnt die Amerikaner davor, sich in verstrickende Allianzen, in verstrickende dauerhafte Allianzen mit europäischen Mächten einzulassen. Er spricht von Entangling Alliances und sagt eigentlich, jede Einmischung, jede Bindung an Europa kann uns eigentlich überhaupt nichts bringen. Wir haben nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, vor allen Dingen eben unsere eigene Exzeptionalität. Und das Ganze findet dann seine Fortsetzung in der Monroe-Doktrin 1823, wo der Präsident James Monroe in einer Jahresbotschaft an den Kongress letztlich verkündet, dass Amerika oder die USA die westliche Hemisphäre als ihr Interessensgebiet reklamieren und dabei dann bereit sind, Europa den Europäern zu überlassen. Und das ist eigentlich so der Spannungsbogen, in dem sich amerikanische Politik bis zum Ersten Weltkrieg entfaltet. Und wie gesagt, das gründet in der Abgrenzung von Europa.
Unsere Titelfrage heißt ja, gehören die USA jetzt nicht mehr zum Westen? Aber eigentlich müsste man dann wohl sagen, sie gehörten ohnehin nur relativ kurz dazu, nämlich während des Kalten Krieges.
Also ich denke, das ist genau die Frage. Also erklärungsbedürftig ist, warum sich die USA zwischen 1945 und 1991 als Teil des Westens begriffen. Das bedurfte einer enormen intellektuellen Anstrengung. Das war wirklich gewollt. Das erwuchs nicht irgendwie organisch aus der amerikanischen Kultur, sondern das war letztlich eine intellektuelle Anstrengung, die vor allem dazu diente, die amerikanische Gesellschaft für den Kalten Krieg zu mobilisieren. Das ist ja das Besondere. Nach 1945 haben wir zum ersten Mal dauerhafte militärische Bündnisse, in die die USA eintreten. Die NATO wird gegründet und dann gründen die USA noch andere Militärbündnisse und verpflichten sich dauerhaft, eben auch Europa zu schützen für den Fall eines sowjetischen Angriffs. Und das ist eben ein unerhörter Schritt. Deshalb sprechen einige Historikerinnen und Historiker auch zu Recht von der außenpolitischen Revolution der Jahre 1945 bis 1950, weil in dieser Zeit unter großen intellektuellen Anstrengungen die USA sich im Westen selbst verorten, um diesen Westen dann gegen die kommunistische Bedrohung zu verteidigen. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Allerdings ist eben dann die Frontstellung zum Kommunismus das Entscheidende. Der Kommunismus wird als ein ideologischer Feind wahrgenommen. Und das ist überhaupt kennzeichnend für die amerikanische Kulturgeschichte. Feinde in den USA sind eigentlich überwiegend ideologische Feinde. Also Feinde, deren Lebensmodell dem American Way of Life so radikal widerspricht, dass wenn die andere Seite gewinnt, die amerikanische Lebensweise eigentlich an ihr Ende gelangt. Und insofern verteidigen die USA eigentlich ihren eigenen Lebensstil gegen die kommunistische Bedrohung während des Kalten Krieges und integrieren sich damit freiwillig eigentlich in den Westen, den sie verteidigen, um ihren eigenen Lebensweg zu verteidigen. Gleichzeitig brauchte man in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg mit kaputten Wirtschaften überall und einer boomenden amerikanischen Wirtschaft auch starke Handelspartner, sodass da eben auch ein ökonomisches Interesse hinter war, Europa wieder aufzubauen. Und wir kennen ja alle den Marshallplan, der immer wieder ins Feld geführt wird. Also eine riesige amerikanische Finanzhilfe, um die am Boden liegenden europäischen Wirtschaften wieder auf Trab zu bringen, damit eben die starke amerikanische Wirtschaft auch Handelspartner haben kann. Und insofern sind es vor allen Dingen eben machtpolitische und ökonomische Interessen, die nach 1945 dazu führen, dass die USA sich in den Westen integrieren und damit dann praktisch als Teil einer Wertegemeinschaft sich begreifen, die aber vor allen Dingen dazu dient, die Kriegsanstrengungen des Kalten Krieges auch im Amerika selber zu rechtfertigen. Und es kommt nicht von ungefähr, dass eigentlich relativ bald nach dem Fall der Mauer und dem Kollaps der Sowjetunion ein Atlantic Drift einsetzt, also ein Auseinanderdriften von Europa und Amerika. Also nochmal, was man erklären muss, ist, warum waren die USA überhaupt zwischen 45 und 91 ihrem Selbstverständnis nach Teil des Westens und warum waren sie es vorher nicht und warum driftet das eigentlich nach 91 wieder auseinander? Und unser Denken über deutsch-amerikanische und europäisch-amerikanische Beziehungen hängt für meine Begriffe immer noch viel zu sehr oder hing bis vor kurzem viel zu sehr im Kalten Krieg fest.
Also für uns ist es die transatlantische Freundschaft und jetzt sind wir gerade gekränkt, weil wir sehen, dass das vielleicht doch keine Freundschaft ist. Und für die Amerikaner war es eher eine Zwangsfreundschaft oder eine Zwangsgemeinschaft während des Kalten Krieges, oder?
Es ist die Frage, ob Freundschaft überhaupt ein guter Begriff ist, um internationale Beziehungen zu beschreiben. Also Freundschaft setzt ja irgendwie so ein gewisses Maß an Selbstlosigkeit voraus und Solidarität auch
Sympathie.
In Krisen. Sympathie, Solidarität in Krisensituationen und so. Ich glaube, internationale Beziehungen waren schon immer primär interessensgefügt und sie sind nie nicht interessensgefügt gewesen und es wird eben dann etwas verbrämt oder diese Interessenslagen werden verschleiert durch die Idee einer westlichen Wertegemeinschaft, die eben über liberale Ideen, also parlamentarische Demokratie, Grundrechte, Individualismus und freie Marktwirtschaft definiert wird. Aber das ist nochmal eher sowas wie eine Rechtfertigungsideologie, um Politik zu legitimieren.
Jetzt ist aber natürlich das Gefühl, was man gerade in der Bundesrepublik hatte, den Amerikanern gegenüber nicht nur interessengeleitet gewesen, oder? Sondern auch mit viel Softpower verbunden. Wir lieben Hollywood, wir trinken Coca-Cola, man trägt Blue Jeans. Also es ging ja nicht nur um nukleare Teilhabe und militärischen Schutz.
Ja, da sind Sie, haben Sie völlig recht. Also Amerika war für die Deutschen und auch für viele andere Westeuropäer immer schon sowas wie eine Projektionsfläche für eigene Hoffnungen vom guten Leben. Auch das lässt sich in der Geschichte deutscher Amerika-Bilder eigentlich zweifelslos belegen, dass also die Deutschen immer schon Hoffnung von freiheitlichem Leben, von Selbstbestimmung, von Mitbestimmung und auch von Wohlstand auf die USA projiziert haben und sich dabei eben auch Bilder konstruiert haben von Amerika, die oft mit den amerikanischen Realitäten nur wenig zu tun hatten. Das war dann aber eher das Problem der deutschen Amerika-Bilder als der amerikanischen Realitäten.
Sie haben das beschrieben, dass eigentlich schon mit dem Mauerfall, mit dem Ende des Kalten Krieges die USA wegdriften von Europa. Warum ist uns das nicht aufgefallen?
Na mal, es hätte einem ja auffallen können, wenn man genauer hingeguckt hätte oder wenn man gewisse Selbstverständlichkeiten des Kalten Krieges als nicht allzu selbstverständlich genommen hätte. Und es ist auch nicht nur so, dass sich nach 1991 die Amerikaner allmählich von Europa entfremden. Es ist ja auch so, dass wir in Europa in den 1990er Jahren einen großen Integrationsschub erleben. Also Europa wächst weiter zusammen. Wir haben Schengen, wir haben den Euro, wir haben den europäischen Binnenmarkt. Also nach dem Ende des Kalten Krieges wollen ja auch die Europäer jetzt stärker sich selbst bestimmen, sagen auch den Amerikanern, wir fangen sogar jetzt an mit unserer eigenen Außenpolitik. Die Jugoslawienkriege der 1990er Jahre waren ja so der erste Versuch oder der erste Fall, wo Europa sagt, nee, das machen wir jetzt hier alleine. Wir lösen diese Krise vor unserer Haustür jetzt mal selbst. Das war ja dann das bekannte Desaster und die Bürgerkriege auf dem Balkan wurden ja eigentlich erst dann gelöst, als die USA nach den Massakern von Srebrenica sich dann doch entschlossen, unter Bill Clinton einzugreifen, weil man so einen Massaker dann doch nicht mit den eigenen Wertideen verbinden konnte. Es kommen die terroristischen Angriffe von 2001, die ja zunächst mit einer Welle der Solidarität in Europa oder zu einer Welle der Solidarität in Europa führen. Kein Mensch in Europa zweifelt an der Legitimität des Kriegs in Afghanistan. Aber das Problem setzt dann ein mit Irak. Also der Irakkrieg ist schon so ein spalterisches Moment, wo gerade auch Deutschland und Frankreich sagen, nee, da machen wir nicht mehr mit. In Amerika kommt es dann zur Idee von Donald Rumsfeld, der sagte, das ist Old Europe, das ist das alte Europa. Und dann gibt es eben das New Europe, das sind so die neuen Demokratien in Polen, in Ungarn, in Tschechien. Die stehen jetzt weiterhin an unserer Seite, aber Old Europe, das alte Europa, wendet sich von uns ab, nur weil wir eben eine unterschiedliche Bedrohungsanalyse hatten. Also der Irakkrieg hat schon massiv dazu beigetragen, dass sich Europa und Amerika voneinander entfremden. Robert Kagan, ein amerikanischer konservativer Publizist, schreibt im Zuge des Irakkrieges ein Buch, wonach er feststellt, dass die friedensliebenden Europäer erschlafft auf der Venus leben, während die Amerikaner weiterhin vom Mars sind, also vom Kriegsgott Mars, und auf dem Mars wohnen. Er schreibt schon damals in seinem Buch, Europäer und Amerikaner leben gar nicht mehr in der gleichen Welt. Europa hat die machtpolitischen Realitäten vergessen, während Amerika dann überall in der Welt unter Einsatz eigenen Lebens und eigenen Materials für Ordnung sorgt. Also da setzt eben schon eine Entfremdung ein. Und dann kommt eben Donald Trump, der europäischerseits ja als jemand gesehen wird, der weiterhin spalterisch wirkt und mit dem man sich gar nicht so identifiziert. Ist das noch unser Amerika?
Warum kommt er eigentlich gerade jetzt, dieser Donald Trump?
Ja, das ist, finde ich, die 100-Millionen-Dollar-Frage. Ich glaube, und das sage ich nun auch schon seit längerem, Donald Trump ist gar nicht mal die Ursache der Krise, sondern das Symptom einer Krise. Ich glaube nicht, dass eine Figur wie Donald Trump vor 20 Jahren in der Lage gewesen wäre, überhaupt Gefolgschaft und Mehrheiten für sich zu generieren. Er ist in vieler Hinsicht Ausdruck einer weitgreifenden Desorientierung und Krisenerfahrung in den USA selber. Eine Frustration auch mit dem politischen System, das offenbar nicht mehr in der Lage ist, im Sinne des gemeinen Besten überhaupt noch Maßnahmen zu beschließen. Und jetzt kommt eben dieser Donald Trump daher, der sich ja selber ganz bewusst als Außenseiter, als Nicht-Politiker begreift, der seine Geschäftsmannrolle ganz stark macht. Und ich glaube, es ist ein Ausdruck einer tief sitzenden, aber zugleich sehr diffusen Unzufriedenheit, Frustration in den USA selber, die dazu führt, dass so ein Scharlatan, und anders kann man es ja gar nicht nennen, wie Donald Trump, die Mehrheiten generieren konnte, die er generiert hat.
Würden Sie ihn als Faschisten bezeichnen?
Ich glaube, diese ganzen Begriffe funktionieren überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir allzu viel wissen, wenn wir wissen, dass er ein Faschist wäre. Ich glaube, er steckt in den populistischen Traditionen der USA. Ich glaube, dass er diese Geschäftsmannrolle steckt durchaus auch drin. Also die Idee, der erfolgreiche Geschäftsmann, der dann irgendwann auch glaubt, die Politik machen zu können. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen Begriffen hier groß weiterkommen. Was wir allerdings momentan sehen, und das finde ich schon auch sehr spannend, er testet eigentlich die Grenzen exekutiver Macht aus in einer politischen Ordnung, in der die Reichweite der exekutiven Macht, also des Präsidentenamtes, so gut wie gar nicht definiert ist. Also auch da steht er, also er steht nicht auf dem Boden der Verfassung, die erkennt er, glaube ich, nicht für sich richtig an. Aber dass er jetzt momentan versucht, die Macht des Präsidenten zu erweitern und auch damit eben Regeln, ungeschriebene und geschriebene Regeln der amerikanischen Demokratie in Frage stellt, hat damit zu tun, dass die exekutive Macht selber in der Verfassung von 1787 überhaupt nicht oder so gut wie gar nicht definiert ist. Da steht eigentlich nur drin, was man erfüllen muss, um Präsident werden zu können. Es steht drin, wie man Präsident wird, was man zu tun hat, wenn man inauguriert wird. Dann steht da noch ein bisschen drin dazu, dass er Oberkommandierender der Truppen ist, dass er der Kopf des diplomatischen Dienstes ist. Und sonst steht da nur noch drin, dass der Präsident Sorge tragen soll, dass die Gesetze der USA gewissenhaft ausgeführt werden. Ja, was heißt denn das? Und das hat damit zu tun, und jetzt sind wir wirklich in der amerikanischen Revolution, dass exekutive Macht am Ende der amerikanischen Revolution, also 1787, an sich diskreditiert war in den USA.
Weil man Angst hatte vor einer neuen Monarchie oder warum?
Ganz genau, ganz genau. Das ist der Punkt. Man hatte jetzt gerade den britischen König abserviert. Man hatte einen sehr blutigen Krieg gegen die britische Armee geführt. Die Declaration of Independence, also die Unabhängigkeitserklärung der USA, schiebt eigentlich alle Schuld auf die Monarchie als ein System. Es geht gar nicht mehr jetzt um Georg III., es geht jetzt gar nicht um eine individuelle Person, sondern es geht um das System der Monarchie an sich, das die Freiheit des Einzelnen vernichtet und Tyrannei errichtet. Und die Amerikaner kommen ja dann irgendwann zu der Einsicht und mit der Unabhängigkeitserklärung zu der Einsicht, dass Staaten eigentlich nur dazu da sind und politische Macht eigentlich nur dazu da ist, individuelle Grundrechte zu schützen. Das ist die einzig legitime Benutzung von politischer Macht, die individuellen Grundrechte des Einzelnen zu schützen. Monarchie ist demgegenüber mit 1787 zu einem System geworden, das eben genau das nicht tut, wo es eben über das individuelle Wohl hinweg des Einzelnen bestehende Staatsinteressen gibt, dynastische Interessen gibt und Monarchie also als eine Ordnung, die das Lebensglück des Einzelnen eigentlich systematisch vernichtet, aus Gründen, die eben was mit Monarchie und so weiter zu tun haben.
Und jetzt haben Sie ausgerechnet einen Präsidenten gewählt, der, ja, ich würde sagen, sowas Monarchisches dann doch irgendwie an sich hat. Das wirkt total unamerikanisch.
Und das ist ja eben genau der Punkt. Also die Verfassung, das muss man sich eben auch nochmal wieder klar machen, ist ja ein kollektiv geschriebener Text. Er wird entworfen von der verfassungsgebenden Versammlung in Philadelphia in 1787. Und er wird dann dem amerikanischen Volk zur Ratifikation überantwortet. Also es ist nicht so, dass das jetzt von einem Gouverneur in den Einzelstaaten bestimmt worden ist. Es sind noch nicht mal die gewählten Einzelstaatsparlamente, die diesen Text dann ratifizieren, sondern es sind eigens dafür gewählte Volksversammlungen, in denen Staat für Staat überlegt wird und darüber entschieden wird, ob man diese neue Verfassung von 1787 überhaupt annehmen will. Und einer der zentralen Punkte, an der die Sache fast gescheitert wäre, die Annahme der Verfassung, ist eben das Präsidentenamt. Weil eben, wie Sie schon sagten, das Präsidentenamt als ein mögliches Sprungbrett in die Wiedererrichtung der Monarchie gesehen wurde. Und bevor man dann diese exekutive Macht zu genau definiert, hat man lieber gar nichts reingeschrieben in die Verfassung, in der Hoffnung, dass dann der durch die Verfassung regulierte politische Prozess diese ganzen ungeklärten Grundsatzfragen eigentlich klären würde.
Hat ja jetzt auch fast 250 Jahre lang ziemlich gut funktioniert. In unserem Podcast Der Rest ist Geschichte haben Sie vor der Amtseinführung sich ganz optimistisch gezeigt und gesagt, naja, die amerikanische Demokratie ist auch eine, ich sage das jetzt in meinen Worten, die ist von unten nach oben, die ist resilient, widerstandsfähig. Würden Sie jetzt auch noch so optimistisch sein?
Also ganz habe ich meinen Glauben immer noch nicht aufgegeben. Einfach weil das eine so tief verankerte, über 250 Jahre bestehende Kultur ist, die tief ins Alltagsleben hineinwirkt. Das kriegt, glaube ich, weiterhin kein Einzelner umgestoßen. Man muss aber eben auch sagen, dass ein System der Gewaltenteilung nur dann funktioniert, wenn man Politikerinnen und Politiker hat, die ihre Rolle auch darin sehen, im Vollzug des politischen Prozesses diese Verfassung auch zu beschützen. Also es muss eigentlich jeder Parlamentarier, es muss jeder Kongressabgeordnete in allem, was er oder sie tut, sich immer auch als Wächter oder Wächterin über diese Verfassung begreifen. Das heißt, ich muss als Senator, ich muss als Repräsentant im Haus der Repräsentanten immer auch meine Aufgabe darin sehen, diesen Präsidenten in dem, was er tut, noch zu überwachen. Und genau das scheint mir momentan nicht mehr gegeben zu sein. Wir haben Republikaner, die dem Präsidenten willfährig ergeben sind. Donald Trump hat die Republikanische Partei erfolgreich gekidnappt. Es gibt keinerlei innerparteiliche Opposition mehr. Der Letzte, der noch was gesagt hat, war Mitt Romney und vielleicht noch Liz Cheney, aber die sind alle kaltgestellt. Die Demokraten sind in Schockstarre und wissen momentan gar nicht so genau, was passiert. Sodass eben hier das Problem wirklich darin liegt, dass wir momentan eigentlich Politikerinnen und Politiker haben, die primär Ideologen sind. Und die aus ideologischen Gründen heraus jetzt eben nicht mehr das tun, was sie eigentlich tun sollten, nämlich diesen Präsidenten zu überwachen. Das heißt aber nicht, dass eben auf der lokalen Ebene sich nicht doch Widerstand formiert, dass die amerikanische Demokratie praktisch jetzt von Washington aus irgendwie erledigt wird. Ich würde da weiterhin noch darauf setzen, dass es noch Widerstandskräfte gibt und dass es Mechanismen gibt, die auch diesen scheinbar wild gewordenen Präsidenten noch wieder einhegen können. Ein ganz wesentliches Element ist der Föderalismus in den USA, der eben anders als hier bei uns nicht subsidiär ist, sondern antagonistisch. Die Einzelstaaten haben schon noch sehr weitreichende Befugnisse. Die präsidentielle Macht reicht ever so far, also immer nur so weit. Und insofern muss man jetzt mal abwarten. Wir sind 2 Monate in die Präsidentschaft von Trump hinein. Und für mich ist, glaube ich, die entscheidende Frage zurzeit, gelingt es ihm, die Inflation zu stoppen? Gelingt es ihm, die wirtschaftliche Lage so zu verbessern, dass die vielen mehr Geld im Portemonnaie haben? Denn das wird seine Herrschaft legitimieren. Alles andere kann eben auch dazu führen, dass es schnell auch wieder auseinanderfällt.
Jetzt müssen wir nochmal zurück nach Europa schauen. Den Europäern dämmert jetzt, dass ihr Begriff vom Westen falsch war, ein Missverständnis, eine Einbahnstraßenbeziehung, was auch immer. Wie sollte man jetzt damit umgehen?
Na, es gibt ja keinen Grund, die Werte, die diese westliche Gemeinschaft kreiert haben, also liberale Demokratie, freie Marktwirtschaft, Individualismus, als solche jetzt in Frage zu stellen. Also die Antwort kann ja nicht sein, dass wir uns jetzt von diesen Werten verabschieden. Ich glaube, die Möglichkeit, die wir haben, ist jetzt umso entschiedener als Europa, als europäische Wertegemeinschaft, die immer auch eine Interessensgemeinschaft ist, sich auf sich selbst und ihre politischen, militärischen, ökonomischen Interessen zu besinnen und in einer möglichst einheitlichen Politik mit einer Stimme sprechend diese Politik dann auch zu verfolgen. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier machen können. Vielleicht sollte das auch einhergehen mit einem weiteren Integrationsschub. Das ist ja immer so die Frage gewesen. Also ökonomisch haben wir uns erfolgreich integriert in Europa. Was ist aber eigentlich jetzt mit wirklich politischen Strukturen wie einem Bundesparlament, einem europäischen Parlament, vielleicht sowas wie ein europäischer Präsident? Ist das vielleicht jetzt eine Antwort auf die krisenhafte Situation, die dann ja sogar was Gutes hätte? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite gibt es ja eben auch schon, in den 50er Jahren gab es ja schon mal Pläne einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, also einer integrierten europäischen Armee unter einem gemeinsamen europäischen Kommando. Auch darüber könnte man weiter diskutieren. Ich glaube, was man nicht machen sollte, ist, dass jetzt jeder Staat für sich versucht, mit dieser neuen Situation umzugehen.
Damit Europa dann das neue Amerika wird? Oder kann Europa Westen sein ohne Amerika?
Warum nicht? Also ich denke immer an den Misserfolg der amerikanischen Nation-Buildings-Politik in Afghanistan und Irak. Also Nation-Building heißt eben, dass man versucht, durch den Export demokratischer und freiheitlich-liberaler Werte dann eben auch entsprechend konditionierte Gesellschaften zu schaffen. Und das ist ja sowohl in Afghanistan als auch in Irak grandios gescheitert, einfach weil viele dieser Konzepte von Individualität, von Grundrechten dort einfach überhaupt keine kulturelle Basis haben. Die Demokratisierungspolitik der Amerikaner nach 1945 in insbesondere Deutschland, aber auch in Ländern wie Italien, überhaupt in ganz Europa, konnte ja nur funktionieren, weil es in Europa schon sehr viele Voraussetzungen gab, die das dann eben zu einem Erfolg werden ließen. Also wir haben in Europa eben die aufklärerische Tradition. Wir hatten in Europa Konzepte von Individualität und von Selbstbestimmung. Wir hatten in Europa Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit. Die sind dann im 20. Jahrhundert und insbesondere in Deutschland während des Dritten Reiches vor allen Dingen dann eben mit Füßen getreten worden. Aber das gab es ja. Deshalb war ja dann auch die amerikanische Westernisierungspolitik nach 45 so erfolgreich, weil es eben hier in Europa schon viel gab und insbesondere in Deutschland schon viel gab, auf das man aufbauen konnte. Und insofern ist ja auch ein Teil der Enttäuschung, wie ich sie jetzt sehe, auch sowas wie enttäuschte Amerika-Liebe. Also wieso brecht ihr Amerikaner mit den Werten, die ihr uns nach 1945 so erfolgreich beigebracht habt? Und warum sollte es nicht so sein, dass Europa dann jetzt umso entschiedener zu diesem Wertesystem steht, um dann vielleicht ja einfach ohne Amerika dieser Westen sein zu können? Ja, ich glaube, warum sollte das nicht passieren können?
Das wäre für die Amerikaner vielleicht aber ein Nachteil, oder? Man könnte ja jetzt die Situation auch so interpretieren, dass man sagt, gut, das ist jetzt ein Tritt in den Hintern für die Europäer. Die Amerikaner sind jetzt nicht mehr da, um sie ständig zu schützen. Sie sorgen jetzt selbst für ihre Sicherheit, sind vielleicht dann auch das demokratische Vorbild, sind aber dann auch nicht mehr so abhängig von den USA. könnte eigentlich nicht im Sinne der USA sein, oder?
Na, ich meine, vieles von dem, was passiert momentan, vieles von dem, was Donald Trump macht, ist, glaube ich, nicht im Sinne der amerikanischen Interessen. Also die Amerikaner haben ja im 20. Jahrhundert im Zeichen einer Außenpolitik des demokratischen Internationalismus eine regelbasierte internationale Ordnung geschaffen, die eigentlich immer auch zum Besten der USA sein sollte. Also da sind wir jetzt beim Ersten Weltkrieg, wir sind bei Woodrow Wilson, der ist sowas wie der Vordenker eines liberalen oder demokratischen Internationalismus, wonach die USA eigentlich in Abkehr von ihren isolationistischen Traditionen, in Abkehr auch von Monroe und George Washington, sich nun dann doch aktiv in die Welt einmischen sollten, ihre politische und ökonomische Macht dazu nutzen sollten, um Freiheit und Demokratie und Marktwirtschaft in die Welt zu exportieren, um die Welt sicher zu machen für Demokratie. Das ist ja bei Woodrow Wilson in seiner Kriegsbotschaft vom April 1917 so das Wort »To make the world safe for democracy«. Also eine aktive, interventionistische amerikanische Außenpolitik mit dem Ziel, Freiheit, liberale Demokratie und Marktwirtschaft in die Welt zu exportieren, aus der Überlegung heraus, und da sind wir dann bei Immanuel Kant, eine Welt, die aus Demokratien besteht, ist eine sichere Welt, weil Demokratien inhärent friedvolle Systeme sind. Und insofern war eigentlich immer gekoppelt an die Idee, to make the world safe for democracy, dass eine Welt, die sicher für Demokratie ist, auch eine Welt ist, die sicher ist für die amerikanische Demokratie. Und deshalb hat ja dann Woodrow Wilson und später dann Franklin Delano Roosevelt und Harry Truman und all die anderen Präsidenten des Kalten Krieges systematisch darauf hingearbeitet, eine liberale Weltordnung zu erschaffen oder zu kreieren, die eben in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und anderen internationalen Zusammenschlüssen besteht. Und die Idee war, wir erschaffen eine Ordnung, die internationale Konflikte auf dem Verhandlungswege löst, auf dem Verhandlungswege auf der Basis allgemein anerkannter Regeln, damit es gar nicht erst wieder zum Krieg kommt. Und dahinter stand immer schon die Idee, dass es in einer global verflochtenen Welt, und das Wort, was dann in den Quellen immer auftaucht, ist Interdependenz, also eine interdependente Welt, eine verflochtene Welt. In einer verflochtenen Welt kann es eigentlich keine territorial definierte Form von Sicherheit mehr geben. Also in einer Welt von U-Booten, von Transatlantikfliegern, von Raketen, von Cyberangriffen, ist der Atlantik eigentlich eben keine geografische Barriere mehr, die Amerika schützt. Sondern in dieser interdependenten Welt, in dieser globalisierten Welt, kann es eigentlich nur kollektive Sicherheit geben. Also Sicherheit durch internationale Organisationen garantiert. Konflikte werden auf dem Verhandlungswege auf der Basis von Regeln gelöst. Und wenn es dann nicht klappt, dann hat man sowas wie die Blauhelme oder andere internationale Formen der Sanktionen, um Leute wieder auf Linie zu bringen. Und die Idee war halt immer, dass eine solche Welt auch die für die USA sichere Welt sei.
Es war ja auch die große Stärke der USA, solche Bündnisse zu schmieden.
Genau, und sie waren eigentlich immer ein Hegemon, der auf den Werten beruht hat. Es war eigentlich nie Machtpolitik im Sinne von direkter militärischer Unterdrückung. Es gibt das schöne Wort von dem amerikanischen Imperium des Kalten Krieges als ein Imperium, das auf Einladung zustande gekommen ist. Also die Europäer, die Westeuropäer haben die USA eben nach 45 eingeladen, in Europa sich zu stationieren, um eben Europa, Westeuropa vor dem erwarteten Angriff der Sowjetunion zu schützen. Und dieses Empire by Invitation beruht eben auch darauf, dass die Amerikaner eben auch durch die Attraktivität ihres Lebensmodells überzeugen konnten und Führungsqualitäten und Führung entwickeln konnten und Gefolgschaft sich gesichert haben. Also der sich an die eigenen Werte bindende Hegemon, das war eigentlich immer die Kraft der amerikanischen Führung, die Überzeugung, die dahinter steht. Und das wird ja nun gerade radikal in Frage gestellt. Und das geht auch zulasten der USA. Ich glaube nicht, dass die Führung der USA jemals irgendwie allein auf militärischer Macht beruht. Das war immer die Überzeugung, es waren immer die Wertideen. Und die werden jetzt gerade von Donald Trump in einem spektakulären Prozess in Frage gestellt. Und die Vorstellung, dass er nun da mit Putin am Tisch sitzt und ein Autokrat dann mit einem Diktator sich darüber verständigt, wie die Welt nun aufzuteilen ist, das ist ein massiver Bruch. Nicht nur mit den Traditionen der amerikanischen Außenpolitik, sondern auch mit der Glaubwürdigkeit. Und das wird massive Folgen haben, das glaube ich schon.
Und das war die erste Folge von Der neue Westen mit dem Historiker Volker Deppkart. Ein Format des Deutschlandfunks, das ihr an den nächsten Samstagen dort findet, wo ihr normalerweise Der Tag hört. Der Tag geht natürlich ganz normal am Montag weiter und nächsten Samstag dann die nächste Episode von Der neue Westen. Es wird um Russland gehen. Wie gefällt euch dieses neue Format und welche Fragen würden euch interessieren? Das könnt ihr uns gern schreiben an derneuewesten@deutschlandfunk.de. Wir lesen alles, auch Kritik ist willkommen. Redakteurin dieser Folge war Sina Fründrich. Ich bin Monika Dittrich. Tschüss.